Eine junge Frau wird am Ufer eines Flusses tot aufgefunden. Niemand weiß, wie sie an diesen Ort gelangt ist oder warum. Es gibt Zeugen, die sie in der Nacht gesehen haben wollen, aber nur wenig Aussagekräftiges, das zum Täter führen könnte. Stattdessen Fragen. Viele, viele Fragen. Servus!
Hi! Franziska, hi!
Hallo Amrei, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
Mein Name ist Amrei Baumgartl.
Und wir schauen uns heute einen ungeklärten Mordfall an.
Wow, ich bin gespannt. Ja, du kennst ihn schon.
Ich kenne ihn schon.
Lass mich überraschen.
Du kennst ihn nicht.
Ja.
Am 8. August 1998 findet in Zürich die Street Parade statt, und zwar zum 7. Mal. Hast du eine Ahnung, was die Street Parade ist?
Okay. Natürlich, aber erklär es nochmal für alle, die es nicht wissen.
Genau. Sehr gerne. Es ist mittlerweile die größte Techno-Party der Welt, Open Air. Also sowas wie die Love Parade, die gibt es ja nicht mehr.
Ja, nicht?
Nein, seit 2010 schon nicht mehr.
Krass, okay.
Weil dabei jemand gestorben ist?
Ja, doch.
Ja, genau. Ja, ja. Und jetzt ist eben die Street Parade in Zürich das größte Techno-Festival. Also es gibt da Wegen, die laut Musik spielen und auf denen die Leute tanzen. Und die Leute tanzen auch auf der Straße. Und so zieht man auf einer vorgegebenen Route durch die Stadt. Die Parade findet am Tag statt. Aber die Partys gehen natürlich auch die ganze Nacht lang. Und ja, so zur Größeneinschätzung 2018 haben circa 1 Million Menschen daran teilgenommen.
Wow. Und Zürich ist klein, denke ich, oder? Im Vergleich zu anderen Großstädten.
Und 1998, wo unser Fall beginnt, waren es immerhin 450.000. Auch die 18-jährige Ulrike Reistenhofer nimmt daran teil. Sie ist mit einem Freund dort, mit dem sie sich dann in den frühen Morgenstunden in einen Park in der Nähe des Hauptbahnhofs ein bisschen hinlegt, um nochmal ein bisschen zu schlafen. Und am 9. August 1998, also am Tag eben nach der Street Parade, steigt sie dann in Zürich um 2:30 Uhr in einen Zug Richtung Innsbruck, um nach Hause nach Graz zu fahren.
Mittags.
Ja, mittags. Mhm. Sie teilt sich das Zugabteil mit einem Pärchen und einem jungen Mann um die 20, der gebrochen Deutsch spricht und sagt, dass sein Name Raffaello ist und er in Südtirol in die Schule gegangen ist. Um 5:20 steigt Ulrike in Innsbruck aus und hebt an einem Geldautomaten 100 Schilling ab. Das wären heute circa 7 Euro. 7 Euro.
Ja.
Etwa 5 Stunden später dann, also wir sind gerade in Innsbruck, 5 Stunden später kauft sie in einem Café im Pustertal in Südtirol Süßigkeiten.
Das liegt nicht am Weg Richtung Graz.
Ja.
Okay. Süßigkeiten.
Ja. An einer Stelle heißt es, es sind Kekse.
Ja.
Aber auf einer Seite auf Italienisch heißt es Karamelle, also Bonbons.
Ah.
Die Informationen sind sehr unterschiedlich bei diesem Fall.
Okay.
Also als ob man sich nicht auf eins einigen kann.
Ja.
Oder als ob einfach jeder schreibt, was er will. Der Wirtin, die ihr die Süßigkeiten verkauft, fällt das Mädchen auf und auch ein Gast möchte sie ansprechen, aber tut es dann doch nicht. Etwas später, gegen 23.30 Uhr, bemerken 2 junge Frauen in einer Parkbucht auf der Landstraße von Brixen nach Hoheneck, also immer noch im Pustertal, circa 1,5 Kilometer entfernt von diesem Gasthaus oder Café, einen blauen Fiat Tipo, der dort abgestellt ist. Die hintere linke Tür steht offen und ragt in die Fahrbahn hinein, also ziemlich gefährlich. Fast 2 Stunden später, gegen 1.15 Uhr, fällt einem weiteren Fahrer das mit offener Tür so gefährlich abgestellte Fahrzeug auf. Gegen 2.15 Uhr fahren dann die beiden jungen Frauen nach Hause zurück und kommen wieder an dieser Parkbucht vorbei und bemerken, dass das Auto noch immer genauso dasteht wie fast 3 Stunden vorher. In derselben Parkbucht parken am nächsten Tag, also am 10. August 1998, gegen 10:30 Uhr morgens 2 Leute, um in der Rienz Kanu fahren zu gehen. Am Flussufer entdecken sie die Leiche einer jungen Frau. Sie war am Ufer mit einem Stein erschlagen worden. Es ist die Leiche von Ulrike Reistenhofer.
Okay.
An einer anderen Stelle wird übrigens gesagt, dass Kinder ihre Leiche gefunden haben.
Creepy.
Also es ist wirklich haarsträubend, wie widersprüchlich diese Zeitungsartikel sind, die ich online gefunden habe.
Okay.
Ja, ich weiß nicht, Kinder werden nicht allein Kanu fahren gehen.
Naja, wenn sie in der Nähe wohnen vielleicht. Also
Kinder?
Naja, 10, 11, 12-Jährige am Fluss spielen.
Ja, aber nicht Kanu fahren gehen.
Naja, aber oder wenn die Kanu-Einstiegsstelle auch irgendwie so vielleicht ein flaches Flussbett ist, wo man... Ja, aber zu unserer Zeit hätte es das nicht gegeben.
Genau. Und das ist auch schon alles, was wir mit Sicherheit wissen über diesen Fall.
Okay.
Wie sie nach Südtirol gelangt ist.
Warum?
Warum, weiß man nicht. Man kann nur spekulieren. Also vergiss nicht 1998, das war vor gut 20 Jahren, da hatte so gut wie niemand ein Handy.
Ja.
Also man hätte jetzt da auch nicht das Funksignal ihres Handys überprüfen können. Es gab kaum Überwachungskameras.
Der Besitzer des Autos?
Weiß man nicht.
Naja, aber also konnte man den ausfindig machen irgendwie oder hat das Auto überhaupt...
Von den Leuten, die daran vorbeigefahren sind an dieser Parkbucht und die das Auto bemerkt haben, hat sich niemand die Nummerntafel aufgeschrieben.
Das Auto war dann weg?
Ja, ja.
Ach so, ich dachte, es war am nächsten Tag. Ach so, ich dachte, es war am nächsten Tag, wo dann die...
Nein.
Okay, ah... Ach, nur dann rückwirkend haben Leute gesagt, ja stimmt, da stand ein Auto.
Mhm. Mhm. Ulrike trug zum Zeitpunkt ihres Todes und ihres Verschwindens, muss man eigentlich sagen, ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt, eine schwarze Stretchhose und braune Bergschuhe der Marke Rockers mit hellbraun-schwarz karierten Schuhbändern. Außerdem hatte sie einen Militärrucksack bei sich, der vermutlich farblich irgendwo zwischen beige und olivgrün war.
Mhm.
Also alles in allem nicht sehr auffällig, würde ich eigentlich sagen.
Ja.
Vor allem nicht in einer Wandergegend.
Ja.
Bergschuh in einer Wandergegend, Militärrucksack in einer Wandergegend.
Outdoor, ja.
Aber trotzdem hat die Wirtin, die ihr diese Süßigkeiten, egal ob das jetzt Kekse oder Bonbons waren, verkauft hat, gesagt, dass sie sich absolut an sie erinnert und dass ihr die Schuhe besonders aufgefallen wären. Warum? Und das finde ich so komisch, weil Bergschuhe...
In Südtirol und am Wirtshaus?
Weiß ich nicht, also auch hellbraun-schwarz karierte Schuhbänder...
Ja, komm, das ist Jugendliche, Punk, was weiß ich.
Irgendwie nichts, wo man... Also auch 1998, das ist ja nicht...
Nein.
Hellbraun-schwarz geriert ist auch nichts Besonderes. Es ist ja nicht neongrün und pink oder
richtig.
So.
Richtig.
Aber ja, sie hat gesagt, ihr sind die Schuhe besonders aufgefallen. Und es gibt auch verschiedene Fotos von Ulrike, die man finden kann. Auf manchen hat sie kurze Dreads und auf manchen glattes Haar.
Mhm.
Was jetzt tatsächlich zur Zeit ihres Todes der Fall war, kann ich nicht sagen. Aber in der Folge Aktenzeichen XY ungelöst vom 16.07.1999 wird sie mit glatten, etwa kinnlangen dunklen Haaren dargestellt und einer Brille. Wobei sie auf den spärlichen Fotos, die ich über Google gefunden habe, keine Brille auf hatte.
Also Aktenzeichen XY hat da was hinzugefügt.
Ich hoffe mal, dass sie das nicht getan haben, dass sie das so gut recherchiert haben, dass sie auf das Street Parade und im Zug wirklich eine Brille auf hatte und dass sie keine Dreads hatte, sondern die glatten Haare, weil sonst...
Weil sonst?
Ja, sonst haben sie es ordentlich verschissen.
Ja. Das ist eine Fernsehsendung, also...
Naja, aber eine, die es gibt, um Mordfälle aufzuklären. Da muss man sich wirklich an die Fakten halten. Da darf man nichts dazu erfinden.
Ja, sagst du, sag ich...
Aber ja, nein, das ist...
Redakteure und...
Ja. Nein.
Nein?
Nein, es ist nicht Criminal Minds. Es ist nicht
natürlich.
Superdonau. Es ist... Es ist die Sendung, wo man nichts dazu findet. Auch ihre persönlichen Gegenstände, die sie auf der Fahrt im Zug und dann auch im Café noch bei sich hatte, sind seither verschwunden. Und das ist ein italienischer Militärrucksack, eine khakifarbene Wolldecke, einige Kleidungsstücke, die nämlich an im Rucksack waren, ihr Adressbuch, ihr abgelaufener Reisepass, ihr kleiner Fotoapparat und die Bankomatkarte.
Seitdem weg.
Weg.
Okay.
Und die Fragen, die sich jetzt seit über 20 Jahren stellen, sind, warum ist Ulrike an diesem Tag nach Südtirol gefahren, statt nach Hause nach Graz? Und wie ist sie dorthin gekommen?
Ach so, es gibt ja auch keine Zugbegleiter dann von Innsbruck nach Südtirol oder Zeugen.
Es gibt zwei Möglichkeiten.
Okay.
Die erste ist, sie ist in Innsbruck aus Versehen in einen falschen Zug eingestiegen. Laut der Mutter ist sowas ganz oft passiert. Die hat anscheinend wenig Orientierungssinn gehabt und wenig, ich weiß nicht, hat sich nicht so sehr darum gekümmert anscheinend, wo sie jetzt einsteigt.
Naja, vor allem, wenn ich nach dem Feiern zurück nach Hause fahre und vielleicht
müde
und so, dann ja. Ja.
Also es ist schon möglich, dass sie statt Richtung Graz in einen anderen Zug eingestiegen ist, der nach Südtirol gefahren ist.
Ja, okay.
Weder österreichische noch italienische Bahnangestellte konnten sich an ein Mädchen erinnern, das in einen falschen Zug eingestiegen wäre.
Ach so.
Aber ganz ehrlich, du bist schon oft mit dem Zug gefahren.
Ja.
Was glaubst du, wie viele Schaffner sich an dich erinnern können?
Danke für die Bestätigung der Belanglosigkeit unserer Existenz.
Nein, ganz ehrlich, es kann sich doch... Da sitzen viele Leute drin.
Sie Nein,
fahren
ja schon, aber
auf
wenn,
die Strecke.
Natürlich, aber wenn ich als Schaffner kontrolliere und das
du
Mädchen...
Du schaust auf die Fahrkarte.
Ja eben, aber wenn die Fahrkarte nicht stimmt in die Richtung, wo der Zug fährt, dann kann ich ja sagen, ja stimmt, da war eine Passagierin. die irgendwie eine Karte nach Graz hatte, aber noch...
Es war am Abend.
Da wird nicht immer
kontrolliert. Die Leute schlafen im Zug.
Ja.
Die Schaffner wecken die Leute, die schlafen im Zug, nicht immer auf.
Also ich habe mal tief und fest geschlafen und wurde sehr unsanft wachgerüttelt.
Ich sag nur, es muss nicht sein.
Ja.
Ich bin auch schon so oft Zug gefahren und es ist einfach niemand durchgegangen.
Ja.
Auch bei längeren Strecken nicht.
Ja.
Die zweite offizielle Annahme ist, dass sie in Innsbruck jemanden getroffen hat, als sie umsteigen wollte am Bahnhof, der sie dann mit dem Auto mitgenommen hat nach Südtirol.
Mhm.
Südtirol und dann Kärnten, Graz ist gar nicht so blöd mit dem Auto.
Mhm.
Sie könnte zum Beispiel dadurch, dass sie noch Geld abgehoben hat, den Zug nach Graz einfach verpasst haben.
Mhm.
Vielleicht wollte sie sich ein Cola kaufen im Zug und hat deswegen die 100 Schilling abgehoben. Weil, ich weiß nicht, mit 7 Euro kommst du nicht weit.
Ja.
Also was wollte sie mit diesem Betrag machen? Und dann hat sie vielleicht von einer Telefonzelle aus einen Bekannten in Innsbruck angerufen, der sie dann nach Graz gefahren hat. Oder angeboten hat, sie nach Graz zu fahren. Oder sie hat am Bahnhof jemanden getroffen.
Getrampt.
Ja, also es wird davon ausgegangen, dass das jemand war, den sie bereits kannte, weil sie wahrscheinlich nicht mit einem Fremden ins Auto gestiegen wäre.
Aha, okay.
Aber, ganz ehrlich, die Aussage, sie wäre nie zu einem Fremden ins Auto gestiegen. Sie ist 18, sie glaubt wahrscheinlich nicht, dass ihr irgendwas Böses passieren kann. Sie war auf einer Mega-Party.
Party, ja.
Sie ist übernachtig.
Ja.
Sie hat wahrscheinlich wenig gegessen.
Mhm. Vielleicht verzweifelt, weil sie den Zug verpasst hat. Muss vielleicht dringend zurück nach Graz.
Genau, sie ist in einer Not, in einer Stresssituation. Da macht man Dinge, die man sonst, wenn man ausgeschlafen ist, wenn man gut gegessen hat, wenn man einfach alle Sinne beisammen hat, nicht tun würde.
Ja.
Also ich bin auch schon zu Fremden ins Auto gestiegen, weil ich mich nimmer anders rausgesehen habe.
Okay.
Um in Wels,
oh Gott,
als ich mit dem letzten Zug angekommen bin und ins Hotel musste und da war kein Taxi am Bahnhof.
Ja.
Es war keine Taxinummer angeschrieben und ich hatte damals, es ist über 10 Jahre her, da hatte ich auch kein internetfähiges Handy, weil Smartphones vor 10 Jahren, waren noch nicht so wie heute.
Ja.
Und da war eine einzelne Frau in ihrem Auto und ich habe sie gefragt, ob sie mich mitnehmen kann zum Hotel. Und ich bin mit ihr eingestiegen und sie hat gesagt, das ist aber keine gescheite Idee, zu jemandem Fremden ins Auto zu steigen. Und ich habe es gewusst. Und ich habe aber ordentlich Angst gehabt, aber ich hatte das Gefühl, sie hat auch irgendwie Angst.
Ach so, ja klar. Ja.
Weil für sie war ich auch eine Fremde und zum Glück ist nichts passiert. Aber
naja, klar, das, wenn man verzweifelt oder in einer Notsituation ist.
Ja, und manchmal hat man einfach so Aussetzer und denkt sich, okay, das ist jetzt drauf. Das, was ich tun muss.
Ja.
Und dann kommt man drauf,
war nicht der einzige Weg und nur so komme ich weiter.
Ja.
Ja, aber gibt's Grenzaufzeichnungen so?
Nein.
Okay.
Nein. Ja, also so viel zu, sie würde wahrscheinlich nicht zu einem Fremden ins Auto steigen, weil das war auch mein erster Gedanke und dann habe ich halt nachgedacht, was habe ich eigentlich schon gemacht? Und wenn meine Mutter das wüsste, da würde ja auch ordentlich das Gesicht runterfallen, weil so hat sie mich sicher nicht erzogen.
Ja. Und so ist man ja auch eigentlich nicht. Also so man weiß ja um die Gefahren und um die Risiken.
Genau.
Aber eben.
Also ich will der Ulrike auch nichts unterstellen.
Nein.
Ich will nur sagen.
Nein. Möglich.
Möglich.
Ja.
Es ist eine Möglichkeit, dass das geschehen ist. Ich habe ganz viel im Forum von allmystery.de gefunden zu diesem Fall. Und da hat jemand geschrieben, dass gerade an diesem Abend in einer Disco in der Gegend im Pustertal ein Rave oder eine Goa-Party stattgefunden haben soll.
Ah, dort in Südtirol. Okay.
Genau. Und das wäre genau das Richtige für sie gewesen. Genau ihre Musik.
Okay.
Und vielleicht hat es einfach Lust gehabt auf noch ein bisschen Party.
Ja.
Und vielleicht hat dieser junge Mann, der Raffaello, den sie im Zug kennengelernt hat, vielleicht hat er sie überredet, noch mit ihm mitzufahren, noch zu einer Party dort zu gehen.
Zu feiern.
Ja, und nach einer Zugfahrt mit ihm war er vielleicht einfach kein Fremder mehr.
Stimmt.
Ja, man lernt sich da kennen, sitzt ein paar Stunden zusammen, ist man schon kein Fremder mehr.
Und man hat ein Bauchgefühl, so kann ich dem vertrauen oder nicht, ist mir sympathisch.
Genau.
Und wurde der jemals gefunden, befragt?
Ich weiß es nicht.
Okay.
Es könnten jetzt auch natürlich mehrere Personen in dem Auto gewesen sein.
Ja.
Nicht nur der Fahrer und die Ulrike. Wenn sie von Innsbruck mit dem Auto runtergefahren ist, waren vielleicht mehrere Leute da drin, die alle zu dieser Party wollten oder auch die weiter nach Graz fahren wollten.
Ja.
Und vielleicht haben sie dann an dem Café angehalten, wo die Ulrike die Kekse oder Karamelle gekauft hat und sind alle mal aufs Klo gegangen. Das Klo war angeblich von außen zugänglich, also man hat nicht durchs Café durchgehen müssen.
Okay, ja.
Und sie war halt die Einzige, die reingegangen ist, um was zu kaufen. Und dann haben sie vielleicht am Ufer des Flusses, am Ufer der Rins, noch ein bisschen Party gemacht. Das würde eventuell die offene Türe erklären. Irgendwer war zu sehr auf Drogen, dass er die Tür geschlossen hat.
Kann passieren.
Weil, was ich nämlich bisher noch nicht verraten habe, bei der Obduktion wurde festgestellt, dass die Ulrike circa eine Stunde vor ihrem Tod Ecstasy eingenommen hat.
Oh, okay.
Ob freiwillig oder nicht, lässt sich dann natürlich mal wieder nicht feststellen. Aber generell passt zu ihrem Besuch bei der Street Parade, zu der Techno-Szene, Goa-Szene.
Dass man mal feiert mit Unterstützung.
Dass die synthetischen Drogen nicht abgeneigt sind. Ja.
Ist sie deswegen auch den Wirtsleuten und dem Mann im Café aufgefallen? Also vom Verhalten oder?
Ja, es wird nicht über ihr Verhalten gesprochen.
Aha, okay.
Und die Wirtin hat angeblich gesagt, es sind die Schuhe, die ihr aufgefallen sind. Wobei ich das für das Allerletzte halte, ja. Was einer Wirtin
ja.
in einer Wandergegend auffällt. Aber egal, man weiß es einfach nicht.
Okay.
Und vielleicht hat auch der Mensch, der sie im Auto mitgenommen hat, egal jetzt, ob von Innsbruck oder sie ist in den falschen Zug gestiegen und dann von der Zugstation von wahrscheinlich Franzenfeste dort mitgenommen worden ja. im Auto. Weil, dass sie von der Zugstation nachts einfach so allein durch Südtirol wandert,
richtig.
Um dann irgendwo anders Süßigkeiten zu kaufen. Also das halte ich für ziemlich ausgeschlossen.
Ja, ja.
Also vielleicht hat dieser Mensch, der sie da irgendwie von irgendwoher im Auto mitgenommen hat, ihr auch im Auto Angst gemacht, worauf sie rausgesprungen ist. Die Tür ist offen geblieben, er ist ihr gleich hinterher, hat sie gepackt, hat sie erschlagen. Man weiß es nicht. Ulrikes Mutter hat übrigens circa 3 Jahre nach dem Tod ihrer Tochter ein Buch herausgebracht. Es heißt Ulrike R. Der Versuch eines Lebens. Und in diesem Buch spricht sie auch ihren persönlichen Tatverdacht aus. Ich habe versucht, das Buch zu bekommen, aber es ist einfach nicht mehr erhältlich.
Ist aber auch ein krasser Titel.
Ja, das ist schon nicht sehr schön.
Ja, meine ich ja. Also allein der Titel ist, wow.
Ich weiß nicht, vielleicht spricht sie über ihr Leben, dass sie versucht zu leben.
Und war
sie selbst die Mutter.
Ja. Ja.
Aber jemand im Forum von allmystery.de hat das Buch und hat einige Passagen gepostet. Die Wahrheit der Aussage, dass diese Passagen aus dem Buch stammen, konnte ich natürlich nicht überprüfen.
Weil du hast das Buch nicht.
Weil ich habe das Buch nicht. Und auch die Wahrheit der Aussage der Mutter, wenn sie denn so in diesem Buch steht, kann ich natürlich nicht überprüfen.
Ja, vor allem, ob es jetzt eine fiktive Geschichte ist oder wirklich eine biografische Reportage oder das...
Ja.
Who knows? Ja.
Ja. Also jedenfalls steht da, dass Ulrike mit 16 Jahren bei ihrer Mutter und Schwester ausgezogen ist, um bei ihrem Vater und dessen Lebensgefährtin zu wohnen. Das soll aber nicht lange gut gegangen sein. Es ist von Alkoholmissbrauch und sexueller Belästigung die Rede. Danach wohnte sie mal hier und mal da in einer WG bei einem Freund und die Mutter wusste anscheinend nie genau über ihre Aktivitäten Bescheid.
Okay.
Die Person, die das gepostet hat, zitiert weiter aus dem Buch und vielleicht magst du einfach kurz die Mutter lesen.
Die Journalistin hat uns neugierig gemacht. Sie hat angedeutet, dass sie ein Video mit hat, etwas von Bedeutung, und uns dies mitteilen möchte. Sie spricht recht spärlich Deutsch, eine Verständigung ist kaum möglich. Radebrechend gibt sie uns zu verstehen, dass ihr Fotograf bald da sein wird. Er kann gut Deutsch, wird übersetzen.
Doch der Fotograf kommt nicht und Ulrikes Mutter organisiert, dass sie bei einer Bekannten von ihr das Video anschauen können.
Auf dem Video ist ein Mann zu sehen, der der Journalistin gestanden hat, Ulis Mörder zu sein. Diesen Mann eine halbe Stunde lang auf dem Bildschirm anzusehen, erfordert Mut, Selbstbeherrschung, Nervenkraft, ist die reinste Pein. Ist er es? Hämmert es in meinem Kopf. Seine Hände sind riesengroß, er hebt mit Leichtigkeit einen schweren Stein. Wir verstehen nicht, was gesprochen wird.
Die Journalistin bietet an, zusammen mit dem Fotografen als Übersetzer am nächsten Vormittag zu ihnen nach Hause zu kommen.
Die Journalistin ist fest der Meinung, dass der Mann auf dem Video der Täter ist. Als sie unlängst in Rom war, kam er ihr nachgefahren, kontaktierte sie. Er gestand, den Mord begangen zu haben. Er wollte etwas von Uli, sexuell. Sie hat ihn gebissen, darauf hat er sie getötet. Ich höre Beißen und bin sofort hellhörig. Das Erste, was ich allen Polizisten sagte, war, wenn ihr einen mit einer Bisswunde findet, dann habt ihr ihn. Die Uli beißt. Und nun ist da einer, der angibt, Uli hätte ihn gebissen. Er muss es sein.
Wer sind die Verdächtigen? Hier zitiere ich jetzt stellenweise aus einem PDF vom Österreichischen Zentrum für Kriminalprävention. Ein Lokführer der italienischen Staatsbahnen, der einer Journalistin gegenübergestanden hatte, dass er von Ulrike Reistenhofer gebissen worden sei.
Ein Lokführer?
Mhm. Was die Theorie, dass sie mit dem Zug gefahren ist, bestätigen würde.
Stimmt.
Wenn man davon ausgeht, den Lokführer in seiner quasi natürlichen Umgebung in einem Zug anzutreffen.
Stimmt auch.
Und ich meine, ein Lokführer ist eigentlich in der Lok, ein Schaffner hat mit den Leuten zu tun.
Glaubst du, dass das so differenziert angegeben wird?
Es ist ein Unterschied zwischen einem Lokführer und einem Schaffner. Ich weiß
schon, aber ob das über all die Jahre, also eben mit
naja, es ist Ahnung. Nicht 1800, ja. Sondern es ist, ja. Also, okay. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass das der Mann ist, von dem in dem Buch die Rede ist, aber es gibt noch andere. Und zwar ist ein weiterer Verdächtiger der Sohn eines Arztes, der in der Nähe des Tatortes von einem Polizisten gesehen wurde. Keine Ahnung warum. Mhm. Ein deutscher Journalist, der sich durch seine intensiven Nachforschungen in dem Fall selbst verdächtig gemacht hat.
Okay.
Außerdem ein 36-Jähriger wegen sexueller Delikte vorbestrafter Südtiroler, der im Verdacht steht, südlich von Bozen die 32-jährige Michaela de Villa ermordet, angezündet und gemeinsam mit zwei Freunden in einem Misthaufen vergraben zu haben.
Krass.
Dann ist da noch ein Verdächtiger. Und für Ulrike Mali ist das der Hauptverdächtige, heißt es an dieser Stelle. Mhm. Das muss jetzt aber jemand anders sein als der Lokführer, von dem vermutlich oben die Rede war. Und wie ich jetzt wahrscheinlich schon mehrmals gesagt habe, es ist ziemlich verwirrend, weil die Quellen sich widersprechen.
Ja.
Jedenfalls ist dieser Verdächtige ein geistig behinderter, verwahrloster Mann, der behauptete, er sei in der Nähe von Bruneck, also in der passenden Gegend, Zeuge eines Mädchenmordes geworden. Die junge Frau sei von einer Prostituierten, mit der er unterwegs gewesen sei, mit einem Stein erschlagen worden. Die Prostituierte konnte ausgeforscht werden, hatte aber ein Alibi.
Okay, ja.
Und er selbst war schon mehrmals gegen Frauen gewalttätig. Und Achtung, in seinem Auto wurde ein Haar gefunden, das zu mit 95-97%iger Sicherheit vom Mordopfer stammt.
Oh.
Wir haben oben gesagt, dass es möglich ist, dass gerade ein junger Mensch mal total deppert in ein fremdes Auto steigt.
Ja.
Aber zu einem, wie es heißt, derart verwahrlosten Mann.
Freiwillig ins Auto steigt.
Das ist nochmal ganz was anderes.
Ja.
Also verwahrlost. Ich nehme mal an, der schaut nicht besonders fein aus und der stinkt.
Ja.
Nehme ich an.
Und das Verhalten ist vielleicht auch ein bisschen...
Seltsam.
Seltsam, ja.
Wie dem auch sei, ob dieses Auto von dem Typen ein blauer Fiat Tipo ist, wurde nicht gesagt.
Okay.
Ja, ich beschreibe mal kurz dein Gesicht. Du hast die Augen sehr weit nach hinten gerollt.
Das ist alles so verwirrend. Also,
ja,
das
es ist wahnsinnig verwirrend.
Vor allem die arme Familie, also die arme Mutter, also wenn du mit den Infos konfrontiert bist und irgendwie Klarheit und Gewissheit willst, Wahnsinn.
Im Jahr 2001 legt die Staatsanwaltschaft dann schließlich den Fall als ungelöst zu den Akten. Wir sind aber noch nicht fertig.
Okay. Ja, jetzt warte mal ganz kurz, wenn es diesen Mann auf Video gibt, der gesteht.
Wenn das ein Verrückter ist, um das mal ganz blöd so zu sagen, kann der irgendwas sagen. 2004 werden die Ermittlungen wieder aufgenommen, um zu klären, ob der deutsche Lkw-Fahrer Frank Täder, der wegen mehrfachen Mordes verurteilt worden war, auch hier als Mörder in Frage kommt, weil der in der Gegend unterwegs war anscheinend. Aber die Daten aus den Fahrtenschreibern entlasten den Mann und die Ermittlungen werden wiederum aufs Eis gelegt. 2012 ergibt sich eine neue mögliche Wende. Und zwar hatte der Stein, mit dem Ulrike Reistenhofer erschlagen wurde, keine verwertbaren Spuren aufgewiesen. Aber die Ermittler konnten auf ihrer Kleidung Hautfetzen sicherstellen. 1998 war die DNA-Forschung noch nicht so weit fortgeschritten wie heute und mit den damaligen Methoden konnte aus den Partikeln kein brauchbarer DNA-Code isoliert werden. Ob diese 2012 dann isolierte Spur jene des Mörders ist, stand zunächst nicht fest. Und das heißt in einem Artikel, dass diese Hautpartikel auch von einem Mann stammen könnten, der Ulrike Reistenhofer Stunden vor ihrem Tod auch aus ganz harmlosen Gründen berührt hat. Mhm. Und noch etwas. Die Innsbrucker Experten können mithilfe eines neuen Verfahrens feststellen, dass das Stückchen Haut erst am Tatort dorthin gelangt ist.
Mhm. Naja, vielleicht mit den Umwelteinflüssen,
wahrscheinlich.
Mikroorganismen.
Ja. Alle ursprünglichen Verdächtigen... Und auch alle einschlägigen Straftäter in Italien und Österreich, von denen die Polizei die DNA gesammelt hatte, werden daraufhin ausgeschlossen.
Nicht dein Ernst!
Im Jahr 2017 kommt der Fall zum vorerst letzten Mal in Bewegung. Und zwar wird der Fall Ulrike Reistenhofer mit der in Kufstein am Ufer des Inn ermordeten Lucille Clobu und der in Endingen bei Freiburg in Deutschland ermordeten Joggerin Caroline Gruber in Verbindung gebracht. Der Täter in beiden Fällen, ein rumänischer Lkw-Fahrer, kann via DNA-Abgleich jedoch ebenfalls ausgeschlossen werden. Mhm. Und trotzdem, also wenn irgendjemand den Mörder von Ulrike Reistenhofer noch überführen kann, dann wird das mit Hilfe der DNA sein.
Das heißt, noch immer nicht gelöst?
Noch immer nicht gelöst. Diese Informationen sind in einem EU-weiten Datennetz gespeichert und das heißt, dass auch in Zukunft jederzeit ein Abgleich möglich ist.
Okay, also wenn ein neuer Täter in Frage käme, kann man das abgleichen?
Genau, weil dass sich so viele Jahre später noch ein Beteiligter, der vielleicht mit im Auto war oder ein Zeuge meldet, ist nicht unmöglich. Vielleicht packt diese Person irgendwann noch das Gewissen, aber es ist unwahrscheinlich.
Ja.
Ja. Das war bis jetzt schon relativ schräg und deprimierend, oder?
Kommt da noch mehr?
Mhm.
Okay.
Im Jahr 2000 entdeckt ein Beamter an dem Holzkreuz, das die Mutter wahrscheinlich am Tatort für Ulrike aufgestellt hat, einen verschweißten Text mit einem Haiku drauf.
Mhm.
Oder eigentlich 4 Haikus, ich weiß nicht genau, ob das ein... Also ein Haiku ist ein Gedicht in traditioneller japanischer Form, wo auch oft von Jahreszeiten die Rede ist.
Mhm.
Ein paar Jahre danach, nämlich 2006, berichten die österreichischen Medien davon und daraufhin melden sich Leute, die exakt dieses Haiku bereits 2003 im Internet gelesen hatten.
Also 2006 haben österreichische Medien berichtet, dass 2000 am Tatort dieses Haiku gefunden wurde. Und daraufhin haben aber Internet-User gemeint, dass sie schon 2003 das irgendwie online gefunden haben.
Genau. Und zwar gezeichnet von Serial Killer.
Oha, ich habe gerade Gänsehaut. Oha, meine Zehennägel rollen sich gerade auf.
Die Polizei versucht natürlich über die IP-Adresse herauszufinden, wer dieses Gedicht ins Internet gestellt hatte.
Ja.
Ja. Vielleicht hat ja der Mörder selbst das Gedicht am Kreuz befestigt und danach ins Internet gestellt.
Das ist so abartig.
Und der Grazer Psychologe Alfred Endl meinte dazu, man kann mit erhöhter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Person, die das geschrieben hat, mit dem Mord direkt oder indirekt zu tun hat. Sie hat einen gewissen Druck aufgebaut, den sie damit loswerden möchte. Aber die Ermittlungen enden beim Internetprovider in Wien. Was übrigens nicht bedeutet, dass der Täter auch wirklich in Wien wohnt. 2006 gab es auch noch überall Internetcafés, falls du dich erinnerst.
Ja. Nein, da bin ich zu jung, aber ja.
Und damals wurden die IP-Adressen auch noch nicht über längere Zeit hinweg gespeichert.
Ah, okay.
Und das sind die Haikus. Sommer 99. Blau blüht und gelb die Königskerze, die Wegwarte und rot der Mohn, mit einem Bachstein der Rienz erschlagen. An dieser Straße mit dem römischen Meilenstein liegt das Mädchen seit einem Jahr. Herbst 99. Herbstnebel streicht über Blut und Neid. Kälte kriecht vom Wasser der Rienz in dein Herz. Winter 99, 2000. Schneekristalle fallen durch das Gehölz auf gefrorene Tränen. Frühling 2000. Das Leben geht weiter, als ob es dich nie gegeben hätte. Tausendfach bricht das Licht in den hellen Wellen der Rienz. An dieser Straße mit dem falschen römischen Meilenstein.
Das ist so dermaßen creepy.
Aber ich finde nicht, dass es unbedingt heißt, dass das der Mörder oder jemand, der was damit zu tun hat, geschrieben hat.
Ich dachte es mir auch gerade.
Der Mordfall ist gerade in Südtirol bekannt.
Mhm.
Vielleicht hat das einfach jemanden so beschäftigt,
ja,
dass er sich hingesetzt hat und ein Gedicht geschrieben hat.
Ja.
Also dem Herrn Psychologen Endl kann ich da einfach nicht zustimmen.
Vielleicht hat er fundierte Studien zu Serienmördern, aber ich denke auch, wenn mich was beschäftigt, wenn ich Musiker bin, schreibe ich ein Lied, wenn ich Schriftsteller bin, dann ein Gedicht.
Ja, also jemand kann einfach vom Mord gelesen haben und den dann in einem Gedicht verarbeitet haben.
Und hat vielleicht auch eine Tochter in dem Alter oder eine Schwester oder eine...
Oder was auch immer.
Also, ja.
Ja. Und dann kann es wiederum sein, dass jemand ganz anders diesen Text gelesen hat und ihn dann im Internet mit dem klangvollen Namen Serial Killer gepostet hat.
Ja, vielleicht ja sogar der Mörder. Vielleicht war das ja auch. Vielleicht kam der zurück.
War das dann auch der Mörder. Der hat sich gedacht, oh, geil, ein Gedicht über mich und hat es gepostet. Aber vielleicht war es auch irgendjemand anders, der einfach einen schlechten Geschmack hat und das lustig fand, da Serial Killer drunter zu schreiben. Ja, wir wissen alle, was für Leute es im Internet gibt.
Richtig. Und somit im wahren Leben, ja.
Und das war der seit 21 Jahren ungelöste Fall des Mordes an Ulrike Reistenhofer.
Beklemmend. Und noch dazu an meinem Geburtstag geschehen. Danke.
Wie alt warst du da?
1998 war ich 6.
Mhm.
Puh.
Ich finde es wirklich schade, dass niemand das Nummernschild aufgeschrieben hat.
Ja.
Vielleicht hätte das geholfen.
Aber denkt man, also denkst du in so einem Moment dran?
Nein.
Ich denke mir halt, wenn ich da auch vorbeifahre nachts, ja, da geht jemand schnell pinkeln.
Die Tür stand in die Fahrbahn.
Dann ärgere ich mich halt über die Mitmenschen, wie unvorsichtig sie vielleicht sind, aber gehen jetzt davon aus, dass da jemand gerade jemanden erschlägt.
Natürlich nicht, aber wir können uns vielleicht einfach für die Zukunft vornehmen und auch Courage. Die Hörer, dass wir nicht aussteigen, nicht anhalten, nicht aussteigen.
Richtig.
Es gibt meistens jemanden, der größer ist und härter als du.
Ja, aus sicherer Entfernung fotografieren.
Aber das Nummernschild aufschreiben.
Ja, ja.
Und dann, wenn was passiert, melden.
Ja. Ja, stimmt, aber ganz wichtig, nie aussteigen, allein mal nachschauen gehen. Aber in der heutigen Zeit mit Smartphone, ich kann ja eben ein Foto davon machen.
Heute ja, 1998.
Naja, natürlich, heute, ja, ja.
Wenn du Bilder und die Landkarten zur heutigen Folge sehen möchtest, folge uns auf Instagram, @darfseinbisserlpodcast. Auf Facebook, gib unserer Facebook-Seite ein Like, darf's ein bisserl Mord sein. Abonnier uns in deiner Podcast-App, gib uns 5 Sterne. Und wir sind nächste Woche zurück mit einer brandneuen Folge von Darf's ein bisserl Mord sein? Noch was Schönes zum Abschluss.
Ja.
Wenn du ein Keks oder eine Süßigkeit wärst, wir wollen uns darauf nicht so festlegen, weil...
Aber mich irritiert es, weil ein Keks ist eine Süßigkeit.
Es ist kein Bonbon. Süßigkeiten, Zucker,
aber
Bonbon. Und es gibt auch salzige Kekse.
Okay. Ja, überzeugt.
Ja. Ja. Also, wenn du ein Keks oder eine, in Klammern andere, Süßigkeit wärst,
gut.
Was wärst du?
Mein Gedanke klebt gerade an einem süß-salzigen Keks. Ich habe keine Ahnung, ob es sowas gibt, aber
natürlich.
Ich hätte gerade so Lust auf einen süß-salzigen Keks.
Aber bist du einer?
Wenn ich Lust drauf habe, natürlich.
Okay.
Also wenn ich
was für einen süß-salzigen Keks?
Irgendwas mit so Salzkrümel, so. Ich weiß es. Jetzt weiß ich es. Mikado, diese Mikado-Stäbchen mit Zartbitterschokolade und mit einem leicht salzigen Touch. Ich glaube, also auf das hätte ich gerade Lust, deswegen bin ich das.
Okay.
Wäre ich das.
Okay.
Und du?
Wow, du hast mich jetzt mit Keks wirklich da in eine Richtung geleitet, gell? Irgendwie.
Ja.
Und vor allem auch mit süß-salzig. Also ich habe jetzt Lust auf einen Schokocookie, also auf einen hellen Keks mit Schokoladenstückchen drinnen.
Mit dunklen?
Ja.
Mhm.
Und Speck.
Geil. Ummantelt? Also so in Speck gewickelt oder
Nein, mit Speckwürfelchen
separat?
Drin.
Oh, nice. Und das hat dann auch diese salzige, herzhafte Note. Gibt es sowas?
Es gibt viele Rezepte online. Ich habe es schon mal gebacken.
War mit Speck innen drin? Nice. War das glaube ich. Also darauf hättest du jetzt Lust, aber das wärst
Und das bin
du
ich auch.
Okay,
Doch, ich glaube, das passt ganz gut zu mir. Es ist süß und...
Herzig. Herzhaft.
Und unerwartet pikant.
Das ist eine super Beschreibung. Wie ist Franziska so? Ach, unerwartet pikant. Jetzt neu im Kühlregal. Nein, an der Heißtheke. Jetzt neu. Entschuldigung. Aber ich finde es toll, dass wir beide spontan sagen, auf das, was wir gerade Lust haben, das wären wir auch. Weil das impliziert ja auch, dass wir irgendwie Lust, also Freude an uns haben, Lust auf uns haben.
Ja, ist ziemlich gut.
Ist gut. Es wäre doch spannend auch zu wissen, welche Süßigkeiten und oder Kekse unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wären.
Genau.
Wenn sie sich das aussuchen können.
Ja, finde ich gut.
Das wäre spannend.
Also lasst es uns vielleicht einfach wissen auf Instagram, auf Facebook.
Vielleicht auch mit Rezept.
Oh ja.
Also das wäre, ich
wenn
verspreche es nicht, aber ich habe vor, wenn Rezepte kommen, lass uns dann die Kekse ausprobieren und backen. Oder? Oder also nicht Kekse. Eben. Oder Süßigkeiten oder Bonbons oder
Also
Lutscher.
Bonbons weiß ich nicht, ob ich Bonbons mache. Aber da gibt es in Wien so eine Bonbon-Manufaktur. Kennst du die?
Ich habe davon gehört und ich bin mal nachts dran. Nachts schaut die wahnsinnig Klischee Willy Wonka beleuchtet aus.
Ziemlich cool.
Warst du da mal drin?
Mm-mm.
Keine eigenen Bonbons gemacht?
Mm-mm.
Okay.
Noch nicht. Aber vielleicht wollen sie uns sponsern.
Oh, das wäre doch toll. Und zum Abschluss, um was Schönes, Lustiges noch zu haben, gibt es dann Bonbons?
Bonbons.
Extra Bonbons. Bonbon. Das wäre doch toll. Darf es ein bisschen Mord sein, Bonbon?
Das ist eine gute Idee.